Ja, heute geht es weiter, wie jedes Jahr an Ostern. Ich habe mich darauf was eingelassen. Eine Predigtreihe vom ganzen Neuen Testament. Was sagt das Matthäusevangelium und so weiter? Letztes Mal waren wir bei der Apostelgeschichte. Und heute haben wir ein Buch, was wir durcharbeiten werden, was die Bibel sagt zur Auferstehung im 1. Korintherbrief. Und natürlich wissen jetzt alle Bibelleser, ja, da wird er richtig ausholen. Das ist ja ein Wahnsinnsinhalt, ja. Und das ist auch so. Also wir haben dort wirklich unglaublich viele Dinge, die wir lernen können. Erkenntnisse der Auferstehung Jesu Christi im 1. Korintherbrief. Ich möchte mich an erster Stelle bei meinem Sohn bedanken, der Sonntag für Sonntag so treu mir immer zur Seite steht und meine PowerPoint macht. Ich wäre hoffnungslos verloren. Der Herr segne dich dafür, ja? Ganz, ganz klasse. Ja, danke. Sieh mal, das ist doch irgendwie komisch, ja? Da ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben, dann wird er dort in eine Gruft hineingelegt und dann plötzlich ist dieser große Stein weg. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch die Jünger hatten ihre Probleme daran zu glauben. Also wenn du zweifelst, dass das passiert ist, bist du gar nicht so alleine. Alle haben gezweifelt. Die konnten das gar nicht glauben. Und das Verrückte ist, sie haben es aber vorher schon erlebt. Lazarus stand von den Toten auf, konnten alle bezeugen. Der Jüngling zu Nain, die Tochter von Jairus. Und plötzlich stirbt der Herr aller Herren und sie zweifeln. Kennst du das in deinem Leben auch? Du erlebst Dinge in deinem Leben und auf einmal kommst du in der gleichen Situation und du glaubst nicht. Hätte man den Leuten gefragt, Entschuldigung, wer von euch glaubt, dass Lazarus aufgestanden ist, hätte ihm gesagt, natürlich, wir alle, wir haben es ja gesehen. Und die Tochter zu Jairus, haben wir auch alles gesehen. Und Jesus, nö. Hallo? Jesus hat Lazarus auferweckt von den Toten. Merkt ihr, wie verrückt der Mensch ist? Aber Gottes Herz brennt für diesen Menschen, der auch zweifelt. Wo wärst du, wo wär ich? Hätte Gott uns nicht gnädig in unseren Zweifeln, in unseren Fragen abgeholt. Das ist seine Größe, die er hat. Sieh mal, heute gibt es einige Informationen, was so alles die Auferstehung betrifft. Das Erste, wir werden eines Tages als Christen bewertet werden. Im 1. Korinther 3, in Vers 12 und 13 dort steht, ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen, denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Wir Christen kommen nicht mehr ins Endgericht, also dort, wo man ewig verloren gehen kann, aber wir müssen für unser Leben mal gerade stehen. Da geht es nicht, ob ich errettet bin oder nicht errettet. Ein wiedergeborener Christ ist errettet. Aber da geht es darum, wie viel Frucht habe ich gebracht? Habe ich überhaupt Frucht gebracht? In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 5 steht, verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Und dann in 1. Korinther 5, Vers 5, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Wir werden eines Tages vor diesem Richterstuhl erscheinen. Und da wird der Herr Jesus sein und da müssen wir Farbe bekennen, ja? Nur das Problem ist, dass wir, wenn wir eines Tages vor diesem Richterstuhl stehen, dann können wir nicht nur sagen, ach klar, Moment, Herr Jesus, ich habe meine Frau nicht immer so ganz lieb behandelt, ich gehe noch mal kurz runter, gib mir noch 5 Jahre Zeit. Ist vorbei. Auch übrigens zu den Nachbarn, den Felix, den habe ich auch immer gerne mal so ein bisschen gepiesackt, lass mich noch mal kurz zurück, ist vorbei. Ach, übrigens, meinen Arbeitskollegen, den hätte ich längst sagen müssen, dass du da bist, aber ich habe immer Angst gehabt. Schick mich noch mal kurz runter, ist vorbei. Die Bibel sagt, der Mensch muss eines Tages sterben und dann das Gericht. Du hast als Mensch, auch als Christ, nur diese Zeit hier auf Erden. In der Ewigkeit kannst du nichts mehr verändern. Null. Eines der schlimmsten Sätze, die ein Mensch im Angesicht des Todes spricht, ist, kennt ihr das? Hätte ich doch. Hätte ich doch. Das ist eines der schlimmsten Aussagen. Tu's doch endlich. Die Frage, die wir uns zu stellen haben, auch als Christen, ist, inwieweit wir wirklich eines Tages hier mal bewertet werden. Wie steht dein Leben? Wie steht dein Leben, dein ganz persönliches? Freust du dich, dass du eines Tages vor dem Herrn bist? Bringst du ihn Frucht? Ich habe schon mal jemanden gehört, das hört sich sehr fromm an. Ja? Da sagte mal eine alte Glaubensschwester: Ach, lieber Bruder, wenn ich doch im Himmel in der letzten Ecke sein kann, mit so ein kleines Tröpfchen Frucht. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Also so möchte ich nicht im Himmel sein. Ich möchte mit ganz viel Frucht kommen, weil ich die Frucht den Herrn Jesus geben möchte. Ich möchte doch nicht gerade so geschafft, wie vielleicht der Schächer am Kreuz, der sein ganzes Leben versemmelt hat und am Schluss noch die Kurve bekommen hat. Das ist ja schön, ich freue mich für den Mann. Aber so möchte ich nicht in den Himmel. Ich möchte auch, wenn ich sterbe, nicht einmal bereuen müssen, hätte ich doch den Herrn Jesus treu gedient, hätte ich doch die Bibel mehr gelesen, hätte ich doch mehr auf ihn gehört, hätte ich doch meine Gaben eingebracht, hätte ich doch mehr gegeben. Hätte. Nein, ich möchte es tun, und zwar jetzt und heute. Denn ob ich morgen es noch tun kann, weiß ich ja nicht. Aber ich möchte jetzt in dem Moment Jesus verherrlichen. Und zwar so lange, bis er auch mich eines Tages abholt. Das Zweite. Das Zukünftige gehört den Kindern Gottes. Manche Christen, die leben so hoffnungslos, ja? Wir haben eine Hoffnung. Wir können weinen und im Herzen glücklich sein. Kennt ihr das? Ich kenne das. Wenn du wirklich Christ bist, dann müsstest du das auch kennen. Du kannst weinen und trotzdem im Herzen glücklich sein, weil du eine Perspektive hast, die Welt nicht hat. Wir haben über den Tod hinaus einen Blick. Und wenn du Christ bist und das nicht hast, dann frag dich überhaupt, ob du ein Christ bist. Jesus wartet dort oben auf uns. Und unsere geliebten Kinder Gottes, unsere Familienangehörigen, wo wir wussten, die sind beim Herrn Jesus, die sind jetzt bei ihm. Das musst du wissen. Unser Gottesdienst ist ganz nett, finde ich zumindest. Aber der ist lächerlich gegen das, was gerade oben im Himmel los ist. Und deswegen, uns gehört die Zukunft. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 22, Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Alles. Du bist ein Kind Gottes. Und Gott hat gesagt, du bist mein Kind und du bist eine Familie. Ich sage immer, schätze es halber zu meiner Frau, mein Vater gehört alles. Ich verhalte mich manchmal dann nicht immer ganz korrekt im Auto, beim Autofahren, ja? Und so, und dann ärgere ich sie damit immer mit dem Spruch, ja? Sagt sie, ja, aber der Vater will auch, dass du dich an die Regeln hältst. Ja, das stimmt. Aber mein Vater gehört alles, oder? Wisst ihr, wie erbärmlich Christen oft über Gott, den Vater, denken? Sind sie in schwierigen Situationen? Was sagt Gott? Ich kann nicht helfen. Sorry, ich bin begrenzt. Ich bin auch nicht allmächtig. Helfen kann ich auch nicht. Steht das in der Bibel? In meiner Bibel steht, dass Gott alles kann, dass er allmächtig ist. Gott sagt, mein ist das Gold, mein ist das Silber. Warum gehen wir mit unserem Problem nicht gleich zu ihm? Stell dir mal vor, du würdest, dein Vater wäre der reichste Mann der Welt. Dann kommt jemand und fragt dich, du, kannst du mir mal helfen irgendwie so finanziell? Ich würde dir gern helfen, aber ich kann dir nichts geben. Ja, aber du hast doch einen reichen Vater. Ja, aber der ist für mich nicht da. Vielleicht mag es sein, dass es menschlich manche Väter sind, die geizig sind, aber Gott ist nicht geizig. Du musst immer wissen als Christ, deinem Vater sind keine Grenzen gesetzt. Unser Vater, mit Gott können wir alles. Psalm 18, Vers 30, der Bekehrungsspruch für meinen Bruder Nano. Mit meinem Gott kann ich über ganz kleine Hindernisse springen. Ach so, über eine Mauer. Siehst du, wenn eine Mauer vor dir ist, brauchst du keine Angst haben. Sollen sie doch kommen, die Mauer. Mein Gott ist größer als diese Mauer. Ich weiß nicht, welche Probleme du gerade hast, wo du denkst, was kommt morgen und übermorgen und nächstes Jahr? Kommt die Inflation? Dreht Putin durch? Gibt es einen Atomkrieg? Das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich das nicht beeinflussen kann. Ich kann dafür beten, aber ich warte auf Jesus Christus, der bald wiederkommt. Was interessieren mich die ganzen Angelegenheiten? Wir können sie doch nicht verändern, oder? Wie viel kannst du verändern mit Sorgen? Hast du schon mal überlegt? Du kannst was verändern in deinem Körper. Du kriegst Magengeschwüre, Du musst ganz viele Tabletten nehmen, musst zum Arzt gehen, kannst abends nicht schlafen, brauchst wieder Schlaftabletten noch dazu und keine Ahnung. Das kannst du machen. Du kannst es aber auch dich entscheiden zu sagen, nee, ich sorge mich nicht, weil ich weiß, meine Zukunft ist in den Händen meines Vaters. Der ist ewig. Gott ist Kairos. Wisst ihr, was das ist? Er ist die Zeit. Was für uns in 1000 Jahren aktuell ist, ist für Gott langweilig. Puste Vergangenheit. Was in 1000 Jahren hier auf dieser Erde geht, dann sagt Gott, das ist ja eine Steinzeitgeschichte. Gott ist ewig in der Zeit auch. Das ist ja schön, dass er nicht da irgendwo ist und so. Nee, kommt in dein Leben. Morgen, wenn du aufstehst oder Dienstag, wenn der graue Alltag wieder geht, musst zur Schule, zur Arbeit, ja, ist Gott da. Wenn du morgens aufstehst, sagt er, guten Morgen, mein Kind. Ich bin übrigens auch da. Wollen wir beide zusammen durchs Leben gehen? Gib mir doch das Paket deiner Sorgen. Die Zukunft gehört dir. Warum? Weil sie mir gehört. Alles, was mir gehört, mein Kind, gehört dir. Wir sind Familie. Hast du es schon mal kapiert? Wir sind Familie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Zukunft gehört dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Ja, wie werde ich denn ein Kind Gottes? Das ist ja hochkompliziert, da muss man Theologie studieren, da muss man einen ganz starken Glauben haben. Und da muss man jeden Sonntag in die Kirche gehen und jeden Tag die Bibel lesen und ab und zu Almosen geben. Und wird man so ein Kind Gottes? Nö. Ein Kind Gottes werde ich, indem ich zu Jesus komme und sage, Herr, ich bin ein Versager, ich habe Schuld in meinem Leben. Und ich habe erkannt, dass du für meine Schuld die Lösung hast du gefunden, dass bist du am Kreuz gestorben. Und du bist nicht im Tod geblieben, das feiern wir heute, Ostern, du bist auferstanden und jetzt möchte ich, dass du mein Leben annimmst. Vergib mir meine Schuld und Sünde und komm in mein Leben. Du hast mir versprochen, dass du da bist. Dann möchte ich dein Kind werden. Komm, ich lade dich ein. Ab heute, übrigens den Schlüssel meines Lebens gebe ich in deine Hand. Mach mit mir, was du willst. Aber mach du. Und dann wird Gott mit dir leben, Tag für Tag. Du wirst viele Fehler machen. Ich bin jetzt seit 1989 entschiedener Christ, also das war der Tag 1989 im Februar, da habe ich mich entschieden zu sagen, Jesus Christus, mein Leben gehört dir. Ich habe mein Leben völlig gegen die Wand gefahren. Spielsüchtig und kaputt, nervenkrank, alles ja. Und da ist mein Leben angefangen. Und da habe ich gesagt, Herr, übernimm mein Leben, vergib mir alles, was ich angestellt habe. Und wenn mich einer rausholt aus der Sucht, bist du das, hier bin ich. Und dann habe ich von dem Tag an nie mehr gesündigt. Das wäre schön, ne? Ich habe so manches Mal weggelaufen. Manches Mal, da habe ich geglaubt, also da ist ein Senfkorn der Mount Everest gegen. Da habe ich gar keinen Glauben gehabt. Manches Mal war ich böse auf Gott. Habe ich nicht verstanden, wo mein Vater sterben musste. Da war ich gar nicht mit ihm einverstanden. Und wo andere Probleme in unserem Leben waren. Aber ich habe eins kapiert. Ich kann nicht mehr ohne Jesus leben. Manchmal nervt es mich, wie er mich behandelt. Wenn man so krank ist und Schwierigkeiten hat und ein Schicksalsschlag scheinbar nach den anderen kriegt, dann nervt das manchmal, wo ich sage, ja, jetzt langst doch aber auch mal. Ne? So noch 8 Milliarden andere Menschen, die kannst du auch mal ein bisschen nerven, aber lass mich doch jetzt mal bitte einfach nur mal atmen. Kennt ihr das? Nein, ihr kennt das nicht. Ihr habt immer vollstes Vertrauen, ihr habt nie ein Problem, ihr versteht alles im Leben, ihr könnt alles erklären. Gibt es ja so manche Sprüche. Wenn ich so manche fromme Schwätzer höre, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber manche Christen, ja. Hat gerade ein Elternteil ein Kind verloren, das das Schlimmste auf Gottes Erdboden ist für mich. Und dann kommen dann so eine bekloppten Sprüche wie, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, Römer 8, 28. Wenn das einer in meiner Gegenwart sagen würde, würde ich den, glaube ich, eine knallen, in so einer Situation. Ja, also, uns gehört die Zukunft. Dann, das ist echt der Wahnsinn, ja, was die Bibel sagt. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Wir werden einmal Engel, also abgefallene Engel, Dämonen richten. Wisst ihr nicht, sagt Paulus im 1. Korinther 6, 3, dass wir Engel richten werden. Natürlich keine Lichtengel, ja. Aber wir wissen, dass auch Satan selbst mal ein geschaffenes Wesen war, ein Engel. Und der hat eigentlich nur einen Plan, er möchte die Welt durcheinander bringen. Er heißt im Griechischen der Diabolos oder auch der Kosmokrator. Er ist der Durcheinanderbringer. Er bringt nur Unruhe. Und ich glaube, jemand sagt mal, an den Teufel glaube ich nicht. Ich sage, dann bist du blind. Den sehe ich jeden Tag mehrmals. Guck dir doch die Welt an. Da sticht ein 11-jähriges Kind, ein 10-jähriges Mädchen, bestialisch. Und du glaubst nicht am Teufel, wer soll denn das sonst sein? Schlechte Manieren? Das kann doch nur ein Dämon sein, was hier auf dieser Erde abgeht, oder? Wie viel Elend, was Menschen einander antun, ist doch grausam, übergrausam, oder? Und wisst ihr, eines Tages müssen diese Dämonen, die werden gerichtet. als sie Jesus damals sahen, haben sie gesagt, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu richten? Die wissen ganz genau, der Tag kommt der Abrechnung. Und wir dürfen durch Jesus dort mit dabei sein. Ja, das ist großartig, was für eine Verheißung wir haben. Eine vierte Sache. Wir werden einmal einen Siegeskranz empfangen, wenn wir als Christen geistlich kämpfen. Paulus sagt in 1. Korinther 9, 25, jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen, einen Siegeskranz. Und ich weiß jetzt schon, was ich mit denen machen würde, jetzt wenn sie sagen, das wissen Junge, du bist doch noch gar nicht da gewesen. Ich weiß das, weil es in der Offenbarung steht. Und sie nahmen die Siegeskränze und legten sie zu den Füßen des Herrn, die Ältesten. Und das werden wir auch tun. Ich freue mich auf diese Krone. Es gibt noch mehrere Kronen, ja. Aber ich weiß schon, was ich mit meiner mache. Offenbarung 4, Vers 10. Und sie werden ihnen die Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit, die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens waren sie und sie sind erschaffen worden. Und da freue ich mich. Manchmal so als Christ, wenn ich so Karfreitag denke, was der Herr Jesus so auf sich genommen hat, dann möchte ich das irgendwie wieder gut machen. Ja? Dann möchte ich sagen, hey, ich möchte auch was wieder gut machen. Du hast mich so geliebt. Wenn wir einmal im Himmel sind, dann werden wir es überhaupt verstehen, was der verlassen hat. Ich garantiere euch, ihr werdet nicht eine Sekunde eintauschen, wenn ihr einmal da seid. Und der Herr Jesus hat über 33,5 Jahre das eingetauscht, ist angespuckt worden. Er, der Sohn des lebendigen Gottes, musste am Kreuz rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was haben wir ihn nur angetan? Und aus Dankbarkeit möchte ich ganz viel Kronen sammeln für ihn. Und die möchte ich ihm dann geben und sagen, hey, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich möchte dir diese Krone geben. Und dann werden wir ihn anbeten. Und wenn dein letzter Atemzug kommt, dann darfst du als Christ wissen, du gehst nach Hause. Du gehst nach Hause. Und dann kommst du vom Glauben zum Schauen. Wir wollen es gerne umgekehrt. Wir möchten im Glauben immer schauen, aber das ist kein Glaube. Glauben bedeutet, etwas zu sehen, was man gar nicht sehen kann. Verrückt, ne? Schizophren eigentlich, ne? Ja, wieso willst du was sehen? Manche sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Der Spruch ist völlig dumm. Glauben ist zu sehen, ohne etwas zu sehen. Deswegen, ich glaube nur dann, wenn ich etwas sehe. Ich glaube nur dann, dass hier eine Seltzerflasche ist, wenn ich sie sehe. Na, hallo, ich sehe sie, brauche ich nicht glauben. Aber wenn die nicht da ist, das ist Glauben. Deswegen ist dieser Spruch, ich glaube nur, was ich sehe, der größte Unfug. Intellektuell das niedrigste Niveau des Menschen. Dummer kann man nicht sein. Ich glaube nur, was ich sehe, dann brauchst du nicht, dann glaubst du ja gar nicht. Also, manche Leute sind echt verrückt. Aber Gott hat ein Herz für die Verrückten. Das könnt ihr sehen an dem Pastor hier vorne, dass er mit mir noch durchs Leben geht. Ja? Und dann hier, Jesus ist auferstanden und das konnten viele bezeugen. In 1. Korinther 15, die Verse 4 bis 8, da steht, er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift daraus gesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hätte. Der Herr ist wirklich auferstanden. Und wisst ihr, der hat sich auch bezeugt. Manche sagen müssen, die Jünger, die haben doch irgendwas eingenommen. Das war eine Vision von denen. Komischerweise, dass die Römer aber dann bestochen haben und das Grab bewacht haben und gelogen haben, bis sich die Balken biegen. Ist doch schon komisch, oder? Dass Menschen, die, Paulus war ein intelligenter Mann, oder? Ich glaube nicht, dass einer hier drinnen sitzt, der ihn annähernd das Wasser reichen kann von der Intelligenz. Allein den Römerbrief zu schreiben, Meisterwerk. Würde nie ein Mensch schaffen, in wenigen Sätzen so eine Fülle von Intelligenz reinzulegen. Wir wissen, dass er vom Heiligen Geist geleitet war, aber Gott hat auch seine menschlichen Fähigkeiten gebraucht. Es müsste doch ziemlich dumm sein, wenn dieser Mensch sagt, also sterben ist mein Gewinn. Müsste man sagen, Paulus, hast du irgendwas eingenommen? ein Mann, der der größte Rabbiner aller Zeiten hätten werden können, der sagt, ich achte es für Dreck, Hauptsache ich bin bei Jesus. Was ist mit dem Mann passiert? Der hat an einen auferstandenen Jesus geglaubt und war bereit, dafür hingerichtet zu werden, was er auch wurde unter Nero. Er starb den Märtyrertod, wie alle außer Johannes. Wie kann man denn so einen an der Marmel haben, dass man an irgendein Hirngespenst glaubt und lässt sich dafür umbringen? Bisschen komisch, ne? Und dass die alle dem Märtyrertod da gestorben sind. Also einer kann ja mal ein bisschen plemplem sein, ne? Ist ja in der Gemeinde auch so, dass manche vielleicht ein bisschen komisch sind, ja? Aber alle? Und die ganze Kirchengeschichte, das sind Leute, die waren bereit, sich auf einen Scheiterhaufen verbrennen zu lassen. Waren die denn alle schizophren? Habt ihr schon mal in der Kirchengeschichte studiert, die Leute, die man umgebracht hat? Hochintelligente Leute. Haben die dann plötzlich alle in einer Marmel gehabt? Nein. Die haben das erlebt, was Marietto und auch Peggy erlebt haben. Und was wir hoffentlich, wenn wir Christen sind, erlebt haben. Jesus ist ein begegnet. Nicht jetzt so wie ich jetzt, so als 80 groß oder so mit einer Brille oder Kerk. Ne? Nein, aber er ist uns begegnet, innerlich. Man hat gespürt, er ist da. Man hat plötzlich gemerkt, dass das Leben eine ganz andere Wendung kriegt. Plötzlich ist eine Kraft da, nachdem man sich immer gesehnt hat. Plötzlich hat man eine Liebe, die man nie kannte. Wisst ihr, wir Menschen sind ja, wenn wir von Liebe sprechen, Egoisten. Du liebst doch nur das, was dir gut tut. Ich liebe meine Tante zum Beispiel. Ja, gut. Solange die Tante dir Geld gibt und liebst du dir es. Aber wenn die Tante dir die Ohren lang zieht und dich ein bisschen hart behandelt, dann ist sie dumm. Ist eine Zicke, die Tante. Ja? Da ist sie plötzlich, die gleiche Tante ist plötzlich eine Zicke. Ich liebe meine Frau, so lange, bis sie alles macht, was ich sage. Und wenn sie dann mal nicht tut, was ich sage, dann ist sie eine blöde Kuh. Das ist unsere Art von Liebe. Ja? Unsere Liebe ist immer berechnend. Wir schenken Jule Club. Jeder kann geben, was er gibt. Du denkst, ach Mensch, dann hau ich jetzt mal einen Puffi in die Kasse und kauf mal richtig was Cooles. Dann freust du dich und du siehst im Jule Club, der andere packt das auf. Mensch, eine Bibel oder keine Ahnung, was ganz Tolles. Und dann ist dein Paket davor. Da ist ein Hanuta drin und eine kleine Karte. Und dann denkst du, was für eine Ratte, ja. Und Jule Club ist zu Ende. Die guten Vorsätze der Liebe auch. Merkt ihr das? Wie du mir, so ich dir. Wisst ihr, was Gott macht? Der gibt für Sünder wie du und mich seinen Sohn. Was haben wir mit Jesus gemacht? Wir haben ihn umgebracht, du auch. Warum kann ich das so sagen? Nicht die Juden haben ihn umgebracht. Sie haben gesagt, die Juden haben ihn umgebracht. Jesus ist um der Sünde willen gestorben. Und weil du auch ein Sünder bist, hast du ihn mitschuldig. Du bist mitschuldig. Im Gericht Gottes, deswegen bist du in der Justiz Gottes, bist du ein Mörder. Du hast seinen Sohn umgebracht, mit, beteiligt. Alle Menschen haben ihn dort am Kreuz ermordet. Deswegen kannst du ohne die Vergebung Gottes nicht aus der Justiz Gottes rauskommen. Gott hat ganz klar gesagt, des Todes schuldig. Und wisst ihr, was dieser Jesus macht? Er sagt, ja, und für diesen Sünder nehme ich die Schuld auf mich. Ich spreche ihn frei. Wann? Wenn du zu ihm kommst. Also kaufmännisch ist Gott eigentlich nicht gut. Er nimmt den Dreck unseres Lebens, er nimmt schwierige Menschen, wie ich einer bin, wie du einer bist, und lässt sich mit uns ein, zieht in ein Herz rein, was eine Rumpelkammer ist, geistlich, und hält es einfach aus. Mir geht es oft so wie Petrus, der im Schiff war und sagt, Herr, bitte verlass das Schiff, es geht nicht, du bist heilig und ich bin so schmutzig, geht nicht. Und Gott sagt, ich liebe dich aber. Ich liebe nicht deinen Schmutz, aber ich liebe dich und mit deinem Schmutz komme ich klar. Bleib nur bei mir. Jeden Tag mache ich dich ein bisschen sauberer. Und den letzten Staub wehe kriegst du von mir beim letzten Abendzug. Und dann bist du bei mir und dann bist du wunderschön. Und dann wirst du selbst staunen. Diese ganzen Menschen haben bezeugt, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Und dann gibt es noch etwas, und das habe ich euch am Anfang gesagt, die Bedeutungslosigkeit sollte es keine Auferstehung geben. Man zu sagen, ja, das kann man ja nicht wissen. Okay, Paulus sagt in 1. Korinther 15, die Verse 13 bis 19 und in Vers 32 folgendes. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden, das ist logisch. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unsere Predigten wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Hör genau zu. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, ich glaube nur nicht an die Auferstehung, dann ist dein Glaube wertlos. Das sagt nicht ich, das sagt Paulus. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und jetzt kommt etwas. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, so sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Das macht nämlich die Welt. Nach mir die Sinnflut, gibt kein Leben nach dem Tod. Lass hoch die Tassen. Und dann ist doch klar, dass die Leute alles mitnehmen müssen. Drogen, Alkohol, Partys. Und wenn ich nicht daran glaube, dass ich ewig existieren werde, dann muss ich ja alles aus dieses kleine, erbärmliche Leben rausholen. Und so leben die Leute. Nicht zweimal in Urlaub, zehnmal in Urlaub. Ja, mein Auto, mein Schiff und so. Und eines Tages liegen sie auf dem Sterbebett. Dann kannst du mal sagen, und, wo ist dein Schiff? Und, wo ist dein Auto? Und, wo ist dein Kontostand? Fressen die Ratten eines Tages auf. Und dafür hast du dich tot gemacht. Der Pastor Busch, der ging mal auf den Friedhof. Da war ein Riesenstein. Das hat gezeigt, dass das ein reicher Mann war. Wisst ihr, was da drauf stand? Arbeit war sein Leben. Wisst ihr, was Pastor Busch gesagt hat? Ich habe zuerst gesagt, da liegt ein Pferd. Arbeit war sein Leben. Also nichts gegen Arbeiten, das sollen wir auch tun und auch fleißig. Aber wenn das alles ist in unserem Leben, dann sind wir erbärmliche Menschen. Du wirst nichts mitnehmen. Du kannst sagen, du weißt wohl nicht, wer ich bin. Hab Abitur. Das ist schön, dass du das hast. Bloß, wenn es zum Tod gibst, da habe ich noch nie einen Mensch gehört auf dem Sterbebett, der Frieden gekriegt hat durch sein Abitur. Ich habe auch noch nie Menschen gesehen, die in den Tod hineingehen konnten, weil sie viel Geld hatten. Ich habe Menschen aber erlebt, die Christen sind, die geweint haben, denen es nicht leicht gefallen ist zu gehen. Ja? Aber die wussten, Schatz, ich gehe nur voraus. Wir sehen uns wieder. Christen sterben nicht. Wir gehen nach Hause. Amen. Oder? Wir gehen nach Hause. Und das Schöne ist, ich bin Gott so dankbar, dass ich das nicht weiß. Manche Leute gehen zum Wahrsager, was die Bibel verbietet. Das sollen wir nicht tun. Uns irgendwie an solche Mächte da wenden. Ich bin Gott dankbar, dass ich das nicht weiß. Das ist doch eine Gnade, dass Gott uns das nicht sagt. Aber ich weiß, dass er meinen letzten Punkt im Leben setzt. Das darf ich wissen. Nicht ein Schicksal, auch kein Autounfall, auch keine Krankheit. Im Endeffekt werde ich erst dann sterben, wenn Gott sagt, so mein Kind, deine Zeit ist vorbei. Und dann sterbe ich, garantiert. Darf ich jetzt mal einen Satz sagen, der ist sehr frech, den ich sage, aber der stimmt. Den kannst du dir für dein Leben mitnehmen. Wenn du ein Christ bist, jetzt hör genau zu, dann bist du so lange unsterblich, bis dein Plan erfüllt ist. Hör genau zu. Wenn du ein Christ bist, bist du so lange unsterblich, bis dein Plan erfüllt ist. Und erst dann sagt Gott, jetzt nach Hause. Das heißt, was ich damit sagen will, wenn Gott sagt, den Rosenberg, den lasse ich mal 81 Jahre und 3 Tage werden, dann kann ein Atomkrieg kommen, dann kann Putin auf eine Atombombe auf Europa rumfliegen. Nichts wird mich umbringen können. Weder ein Atom, nichts kann mich umbringen, sondern ich werde genau mit 81 Jahren und 3 Tagen sterben. Ist das nicht eine Gewissheit als Christ? Egal was passiert, ich weiß, von was ich spreche. Ich habe in meinem Leben 2-mal eine Diagnose gekriegt, wo ich dachte, so, mach mal die Koffer fertig, mein Junge, es geht ab in die Heimat. Aber nicht in die Heimat, nach Hause, sondern nach oben. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal in solcher Situation warst. Als damals meine Untersuchung war und ich in dieses Knochenscanning kam, hat die Krankheit gestreut. Das ist eine ganz blöde Situation. Du weißt in 5 Minuten, ob du noch 3 Wochen lebst oder ob du noch weiterleben darfst. Ich bin da kein großer Held, Geschwister. Ich habe plötzlich so eine Panik bekommen in dieser Kabine. Nicht für mein Leben. Ich musste an meine Frau denken, an meine Kinder. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Enkelkinder. Und ich habe mir in der Kabine gesagt, Herr, ich würde so gern noch sehen, dass meine Kinder heiraten. Enkelkinder, das wäre so. Meine Frau, dass ich noch bei ihr sein darf. Aber wenn das so ist, Herr, dann lege ich es in deine Hand. Und dann habe ich gezittert wie Lauben, wie so ein Laub, das du mit einem Propeller anmachst. Ja? Und wisst ihr, ich kenne auch einige Bibelstellen, aber in dem Moment wusste ich nichts mehr. Ich war völlig am Ende. Und dann habe ich mich an einen Pastor den alten Pastor Busch erinnert. Der hat gesagt, ich war damals in meinem Gefängnis und ich war so angefochten. Ich hatte so eine Angst plötzlich um meine Familie. Und ich habe kein Wort mehr im Kopf gehabt. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich auf die Knie geschmissen und hat wie ein kleines Kind geweint und hat gesagt, Jesus, Jesus, Jesus. Den Namen kannte er noch. Und das habe ich in dieser Kabine auch getan. Und ich sage euch das, das kann ich hier bezeugen. Das war so, als wenn Jesus in dem Moment leibhaftig kommt und sagt, mein Kind, es ist alles gut. Du wirst nicht sterben. Ich kann euch das nur so sagen. Plötzlich hat mich eine Freude erfüllt. Die haben bestimmt auch gedacht, der hat einen an der Macke. Ich bin da rausgegangen, stand im Vorzimmer des Professors, der guckt mich an, ich muss wohl gestrahlt haben wie so ein Honigkuchenpferd. Er sagt, Herr Rosenberg, was ist denn mit Ihnen passiert? Wieso? Sie strahlen so. Die haben die ganzen Ergebnisse nicht, aber ich kann jetzt schon sagen, es ist alles gut, aber was ist denn los bei Ihnen? Und sagt, wollen Sie es wissen? Ja, dann setzen Sie sich rein. Und dann habe ich Ihnen erzählt von Jesus. Der hat mich nur angeguckt, wie verrückt, ja. Sagt er, ja, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Mehr konnte er dazu nicht sagen, ja. Ich möchte euch das so sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, das doch alles für die Katze, oder? Es gäbe auch keine Moral und Ethik. Wenn es wirklich keinen Gott geben würde und keine Auferstehung, dann würden wir ja nie zur Rechenschaft gezogen werden, oder? Dann kann ich ja leben, wie ich will. Es wird nie, guck mal, Gott hat in uns eine Gerechtigkeit gesehen, das merken wir. Da ist jemand, der bringt ein Kind um und wird freigesprochen. Das, wenn ein Mensch noch normal tickt, dann wird er sagen, ungerecht ist das, das gibt's nicht, das darf nicht passieren. Und es gibt so viel, was nicht passieren darf und scheinbar auf dieser Erde nicht gestraft wird. Aber für was haben wir Moral, für was haben wir Gesetze, für was haben wir dieses in uns hineingelegt? Weil Gott so ist, Gott ist gerecht. Und er lässt hier manches noch stehen. Glaubt aber nicht, dass Gott über 5 Grade lässt. Gott hat gesagt, lass beides miteinander wachsen bis zur Zeit der Ernte und dann komme ich. Alle, die hier Schandtaten treiben, die Menschen quälen und ausbeuten, die mögen durch ihren Reichtum sich hier freikaufen können und die Leute schmieren bis zum Abwinken, das ist übrigens Tagesordnung, ja? Aber sie kommen nicht an Gott vorbei. Und Geschwister, glaubt es mir, Gott ist ein gnadenvoller Gott, aber er ist ein harter Richter. Und ich sage euch eins, in der Bibel steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen ohne Gnade. Falls du bis jetzt dachtest, naja, so schlecht bin ich nicht, dann mach doch ein Auge zu. Gott ist so heilig, dass er am Kreuz, als der Jesus die Sünden auf sich nahm, deine, meine, die ganze Sünden, da musste er sich von ihnen abwenden. Sünde trennt von Gott. Und falls du glaubst, dass Gott bei dir ein Auge zudrückt, macht er nicht, hat er bei seinem Sohn auch nicht gemacht. Aber du brauchst nicht Angst zu haben, du darfst zu ihm hinkommen und kannst sagen, wenn das so stimmt, dann komm doch in mein Leben. Ohne Ostern wäre das Kreuz völlig sinnlos, oder? Ja, Jesus hat ein nettes Leben gehabt, 33 Jahre, hätte sie auch sparen können, das ist alles Quatsch, oder? Hätten wir auch leben können wie Nero. Da ist doch Jesus nicht besser als Nero gewesen, oder? Ist alles Käse. Wenn es dann da vorbei ist, für was gibt es Moral? Lass uns leben, das sagt Paulus. Lass uns saufen, machen, tun, Leute beleidigen und lass uns nur das Raffen, alles machen. Das macht die Welt, warum? Weil sie nicht glaubt an die Ewigkeit. Und das ist die Hölle auf Erden, was sie haben. Leute, kommen nicht zur Ruhe. Die ganz viel Geld haben, ja, die haben die meisten Probleme. Die haben die meisten Probleme. Die wissen von lauter Verrücktheit nicht, was sie machen. Kaufen sich Reifen, tun da Brillanten reinsetzen, 10-Karäter auf ein Ventil. Andere Leute haben doch nicht mal eine Schüssel Reis. Der Mensch ist verrückt geworden. Der Mensch ohne Gott ist verrückt. Das sagt die Bibel übrigens auch. Der Mensch ohne Gott hat auch keine Perspektive. Seine Perspektive ist, ich bin selbst mein Herr. Ja, das ist schön. Und ich habe das auch alles angeschafft durch mein Leben. Ja, ist auch schön. Aber was ist, wenn du morgen krank bist? Das werde ich nicht. Okay. Plötzlich gehst du zum Arzt und sagst, da stimmt etwas nicht. Dein Hals, das gefällt mir gar nicht. Kommt eine Untersuchung, sie sind voll mit Metastasen. 2 Wochen haben sie noch. Und dann? Bist du denn immer noch so stolz auf das, was du dir alles angeschafft hast? Es bleibt doch alles hier, oder? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Damit will ich nicht sagen, dass man sich was Schönes anschaffen soll. Tu es bitte, aber hoffentlich auch korrekt. Aber geh damit so um, dass du weißt, nicht das Geld hat mich, sondern ich habe das Geld. Du darfst Geld haben, so viel wie du willst, aber es darf dich nicht haben. Und bei vielen Menschen ist es so. Und das muss nicht nur Geld sein, das können auch andere materielle Dinge sein. Es ist alles eine Leihgabe Gottes. Noch ein wichtiger Punkt. In Christus werden alle lebendig. In 1. Korinther 15, 22 steht, genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Jesus Christus gehören. Wenn wir auf den Friedhof gehen, können wir immer wissen, alle Sünder. Warum? Weil die halt tot sind. Oder? Das ist ein Zeichen, wenn wir sterben. Wir müssen sterben. Warum? Weil wir von Adam sind. Sei denn, Jesus entrückt uns. Das ist wieder was anderes. Aber in der Regel müssen wir sterben. Und dass wir sterben, zeigt, dass wir Sünder sind. Aber wir werden lebendig. Weil wir zu Christus gehören, werden wir lebendig gemacht. Eines Tages wird dieser Leib auferstehen, das sagt die Bibel. Und deiner auch. Gehen hier rein, in die Erde, irgendwann verwest das, ja, und dann wird eines Tages der Herr uns neu machen. Es gibt irdische Leiber und geistliche Leiber. Paulus sagt das im 1. Korinther 15, 44, jetzt sind das natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein, denn so wie, es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Der Jesus, der starb, nach 3 Tagen ist er auferstanden und dann war ein Geist, den man nicht mehr sehen konnte und nicht mehr tasten konnte und so. War so ein Geist, wie Ghostbuster oder so hier. War das der? Nee. Okay. Was sagt die Bibel? Er hat Fisch gegessen. Man konnte ihn anfassen. Kann man das mit einem Geist? Nein. Aber der konnte so durch die Wände gehen. Was ist denn da los? Ja, das ist der Auferstehungsleib. Das ist der Prototyp, wenn ich das sagen darf. Das ist den Leib, den du eines Tages haben wirst. Wir werden mit ihm einen Wein trinken. Freue ich mich schon drauf. Bestimmt ein leckerer Wein, ja. Und so. Wir werden essen können. Aber wir brauchen es nicht unbedingt. Wir können so durch Wände gehen und wieder da sein. Bist du verrückt geworden, Christian? Ja. Es ist die andere Dimension. Die 3-Dimension ist aufgelöst in der Ewigkeit, beim Auferstehungsleib. Jesus sah auch nicht aus wie eine Frau oder so. Ja? Manche denken, ja, wer weiß ja nicht, wie wir können uns ja gar nicht wiedererkennen. Vielleicht sieht er jetzt aus wie, keine Ahnung wer. Nein, du wirst ihn wiedererkennen. Plötzlich, als die Augen auf, und er hat Maria Magdalena, Rabuni, die hat ihn sofort erkannt. Und sie wusste auch Rabuni, also sie hat nicht gesagt Meisterin, nein, sie hat gesagt Meister. Ja? Und das ist wichtig, auf dem Berg der Verklärung, da hat der Petrus nicht gesagt, wer ist denn das da? Also Jesus, den kann ich erkennen, aber ist ein anderer da? Mose. Er hat ihn erkannt. Elia. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Warum erkennt Maria Magdalena Jesus zuerst nicht? Weil Jesus einen neuen Leib hatte, weil dieser neue Leib nicht mehr den normalen physischen Gesetzen unterliegt. Und das war für sie auch nicht zu greifen. Auch die Jünger, ne? Die sitzen da, tun sich da alle einschließen vor lauter Angst und plötzlich sagt er, Friede euch, stell dich mal vor, alles ist hier zu und plötzlich kommt er in die Mitte rein und sagt, hallo Friede euch. Moment mal, wo bist du denn hergekommen? Wir werden wahrscheinlich vor lauter Panik durch die Fenster springen hier, ja? So ist es. Du bist nicht mehr gebunden an Zeit und Ort. Wie Gott. Das ist der Prototyp. Wenn du wissen willst, wie wird mein Auferstehungsleib sein? Ich habe darüber eine Predigt gehalten. Jesus nach der Auferstehung, betrachte, was er tut. Er kann essen, er kann trinken, man kann ihn anfassen, er geht so durch die Wände. Das ist der Prototyp. Und genau so wird es sein. Und interessant ist auch, obwohl er auferstanden ist, konnte man was sehen? Ist auch interessant, oder? In der Bibel steht einmal, in der Mitte steht ein Lamm, in Offenbarung 5, in der Mitte ein Lamm wie geschlachtet. Wisst ihr, diese Male, die werden uns die ganze Ewigkeit daran erinnern, Herr, du hast uns den Himmel erkauft auf Golgatha. Was werden wir tun? Anbeten. Wir werden das nie vergessen. Das sollten wir jetzt schon tun. Morgens, wenn du aufstehst, du kannst mehrere Sachen machen. Du kannst sagen, schon wieder hat die Frau mir keine Brötchen gekauft oder so. Ja, kannst du auch mal. Oder mein Mann mir keine Brötchen gekauft, kannst du machen. Du kannst auch rauskommen und sagen, so ein blödes Wetter, schon wieder Regen, kannst du auch machen. Du kannst schimpfen, kannst fluchen, kannst machen, was du willst. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe mir etwas angewöhnt. Wenn ich morgens aufstehe, dann möchte ich aufstehen und sagen, Vater im Himmel, ich liebe dich. Ich darf aufstehen. Neuen Tag, wir beide gehen durchs Leben. Bin echt gespannt, was wir beide heute erleben werden. Und dann darf ich rausgehen. Kann ich natürlich noch was lesen, beten und stille Zeit machen, ja. Aber wisst ihr, und nachts kannst du dich auch ärgern über den Tag. Blöder Arbeitskollege, blöder das und was fällt dir überhaupt ein? Das nächste Mal knall ich dir noch eine. Kannst alles machen, bringt dir nur nichts. Geh doch damit zu Jesus und sag, Herr, den ganzen Schrott, was mich heute so aufkriegt, gebe ich zu dir. Ja, ich war aber heute auch manchmal unmöglich. Oh, beim Autofahren da bei der Kreuzung. Herr Jesus Christus, den habe ich alles gewünscht, nur kein Segen. dürfen wir hingehen, dürfen sagen, Herr, vergib mir alles. Und jetzt darf ich mich hinlegen in der Vergebung. Ach, das ist doch so schön, dass er gerne vergibt. Und dann haben wir noch etwas, ein unterschiedlicher Glanz. 1. Korinther 15, Vers 41 und 42. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und die Sterne. Denn jeder Stern unterscheidet sich in Schönheit und Helligkeit von den anderen. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. So wie hier diese Edelsteine. So werden wir unterschiedlich auch belohnt werden. Leute, die sich hier den Herrn Jesus ganz hingegeben haben, die werden eines Tages auch mehr Frucht haben. Aber es ist einfach herrlich, dass man das dann einfach sehen darf. Und das Vorletzte, es wird eine Auferweckung geben. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Hört zu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, blitzartig in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich, und wir werden verwandelt. Hört zu, ich sage euch ein Geheimnis. Es ist bei der Entrückung, ja, wenn Jesus wiederkommt. Christus ist von den Toten auferstanden, ist der Erste. Und wir werden mit auferstehen. Und das Letzte, und das ist so, ach, diesen Vers, den liebe ich über alles. Der Tod wird einmal völlig besiegt durch den Sieg Jesu Christi. In 1. Korinther 15, Verse 26 und 55 bis 57 steht, als letzter Feind vernichtet er den Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, durch unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Sieh mal, und wisst ihr, was da steht? Was steht da? Da steht da, immer laut und süß. Noch lauter? Der letzte Feind. Da steht nicht, der Tod ist unser Freund. Manche Christen sind so total überdreht, ja? Da stirbt ein Mensch und machen dann auch wieder fromme Sprüche. Natürlich wissen wir, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, dann ist er wo? Beim Herrn Jesus. Gönnen wir ihm das? Ja. Weinen wir? Ich hoffe, auch, oder? Du hast doch einen Menschen nie geliebt, wenn du nicht weinst, wenn er geht. Was ist denn das für ein, bist du verrückt geworden, ja? Der fehlt doch, oder? Kann jemals einer deinen geliebten Menschen ersetzen? Geht nicht. Und das tut uns weh. Ich hasse den Tod. Ich hasse ihn bis aufs Letzte. Und er ist nicht mein Freund, er ist mein Feind. Aber er ist besiegt. Wisst ihr, Christen, die müssen sterben, aber der Tod kommt nicht mehr an uns ran. Das sagt die Bibel. Wir müssen es so vorstellen, wenn ein Christ stirbt, ist es so. Zu Spurgeon wurde gerufen, der war noch ganz jung. Da lag ein alter Glaubensbruder im Sterben und sagt, Pastor Spurgeon, ich kann nicht sterben. Ich habe so eine Angst vor dem Tod. Und dieser junge Bruder, Pastor, der überlegt, Herr, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann kam ihm eine Idee. Da sagt der Bruder, wenn du einen Schatten siehst von einem Löwen mit großen Zähnen, was bewirkt das in dir? Angst, der beißt mich. Genau, aber es ist nur ein Schatten. Ein Schatten kann nicht mehr beißen. Der Tod wird eines Tages an uns ran wollen, aber wenn die letzte Sekunde kommt, wird Jesus sagen, stopp, du bleibst hier, du kommst nach Hause. Sterben müssen wir, ist was anderes. Aber der Tod in seiner Grausamkeit darf dich nicht mehr anrühren. Wenn du das bis jetzt geglaubt hast, ist es eine Irrlehre. Ich kann es ja von der Bibel mehrfach beweisen. Der Tod ist besiegt. In dem Moment, wo du deinen letzten Atemzug machst, muss der Tod wie auf den Knien vor dir niederfallen und du gehst ins Leben. Tante Gertrud hat immer gesagt, Christen sterben nicht, sie werden berufen von einem gehobenen Dienst in den höheren Dienst. Ja? Und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich nicht mehr durch die Todesangst, und wir müssen alle keine Helden sein, der Tod ist schon was Schlimmes. Ja? Ich bin als Pastor schon oft auf Sterbebetten gewesen. Ich habe viele Menschen begleitet bis in den Tod. Und wisst ihr, ich habe immer wieder erlebt bei Christen, Gott sei Lob und Dank, waren das fast alles Christen, die ich begleitet habe. Die haben auch Kämpfe. Die weinen auch wie ihr. Die weinen und ach, was manches Mal, was haben wir für Kämpfe. Aber wenn denn der letzte Moment kommt, ich kann euch das nur so beschreiben, ich möchte euch das zum Schluss nochmal so zeugnishaft weitergeben. Es war meine Tante, die lag im Sterben, schwer Lungenkrebs, kaum Luft gekriegt. Die hat geröchelt wie eine Kaffeemaschine. Kennt ihr das komische Geräusch, ja? Ganz schlimm. Mein Bruder und ich sind dort auf dem Sterbebett gewesen, noch eine andere Cousine noch dabei. Und ich war noch jung im Glauben. Ich habe keine Ahnung, was mache ich denn jetzt das erste Mal so richtig da konfrontiert. Ich war gerade ganz jung noch, ja. Und ich habe ihr vorgesungen Lieder. Übrigens, dieses Lied ist deswegen so auch emotional bei mir. Ein strahlt ewiges Licht vor das Herrn an Gesicht, wenn ich Jesus in Ewigkeit sehe. Das Lied habe ich ihr ganz laut vorgesungen. Und sie hat so einen Frieden ausgestrahlt, ja. Und ich durfte mit meiner Tante dann noch beten. Meine Tante wollte mit mir beten, die war schon alt. Ich sage, Tante, ich hole dir irgendwie eine alte Frau und so. Nein, 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 mein Junge. Ich weiß, du brauchst keine Angst haben, es ist Schlimmes, was ich dir da beichten will. Ich möchte nur, dass wir beide nochmal beten. So den Herrn alles abgeben. Dann habe ich mit ihr gebetet und dann sagte sie Amen, legte sich zurück, hat gestrahlt. Und wisst ihr, dann ist etwas passiert. Dann kam eine Mitarbeiterin, eine Schwester. Es war eine Muslimin, ja. Und die war ganz super lieb zu uns, ganz tolle Frau. Und die ist dann gekommen und die stand in dem Moment, als meine Tante heimgegangen ist, stand die da, da ist der Besenfass aus der Hand gefallen und die guckte so wie ein Auto auf meine Tante. Das ging so bestimmt eine Minute. Ich habe gedacht, was hat die denn? Ja? Und dann sagte sie, was ist das? Ich sage, meine Tante stirbt gerade. Das weiß ich. Was ist das hier? Ich sage, entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was Sie machen, weil ich gesungen habe. Wir singen als Christen. Das meine ich nicht. Spüren Sie das nicht? Ach, das meinen Sie, das ist der Jesus. Der hat Sie gerade abgeholt. Wie Jesus? Und dann durfte ich mit ihr ein super Gespräch haben. Ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und ich möchte euch das so mitgeben. Wir feiern heute die Auferstehung. Hoffentlich ist die Auferstehung für dich nicht umsonst. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Wir gehen gleich noch rüber. Essen noch eine Kleinigkeit, ja, haben doch hoffentlich gute Gespräche. Aber ich möchte dir das ins Herz reinhämmern. Du brauchst Jesus. Und Jesus möchte in deinem Leben etwas bewirken, ob du jung, alt bist, kaputt bist, ob du dich schon selbst tausendmal aufgegeben hast. Wohin willst du fliehen? Ich weiß, hier sind auch einige dabei, die haben so manche Probleme in ihrem Leben. Fallen so manches Mal wieder in Sünden. Macht es nicht so wie Judas. Judas ist von Jesus weggelaufen, hat sich erhangen am Baum. Mach es nicht. Lauf du zu Jesus und sag, Herr, ich weiß, ich gehe dir langsam auf die Nerven, ich komme zum tausendsten Mal. Und Jesus sagt, mein Kind, und wenn du zum millionenfachen Mal kommst, es nervt mich nie, wenn du zu mir kommst, weil ich dich liebe. Lauf nie vor anders hin, als in die offenen Arme Jesu. Da bist du am sichersten. Und wenn du denkst, aber ich habe noch so viel. Er ist der Meister in Heile machen, er ist der Heiland. Geh mit deiner Kaputtheit, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deiner Verzweiflung, mit deiner Depression, mit deiner Probleme in der Drogenmacht, in Alkohol, mit deinem Jähzorn, in deinen Ehestreit, was dich auch quält. Geh zu ihm und sag, Herr, wie Petrus sagt, wohin soll ich gehen? Ich kann nur zu dir kommen. Und dann sagt Jesus, Junge, ich warte doch auf dich. Oder Mädel, ich warte doch nur auf dich. Ich bin doch für dich da. Bleib bei ihm. Amen. Vielleicht beten wir noch. Wir bleiben sitzen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Und dann übergebe ich. Entschuldigung, ich muss immer hier so eine... Falls das mal nicht aufnimmt... Muss ich das immer speichern? Sabrina weiß das auch, ne? Sabrina ist ja gnädig mit mir. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst besser, als wir uns selbst kennen. Du hast uns geschaffen, kennst unsere Nöte. Du siehst jetzt in jedes Herz hinein, wo wir sind. Vielleicht sind wir mit unseren Gedanken ganz woanders. Vielleicht ersticken uns Probleme. Vielleicht haben wir jetzt schon... Grauen wir uns von morgen, was auf uns wartet oder wenn die Woche wieder anfängt. Vielleicht haben manche Leute schwierige Arzttermine oder Therapie oder was auch immer. Vielleicht einfach nur Angst vor dem Tag, weil die Depression einen so runterreißt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für die Schwachen gekommen bist, für die Kaputten, für die, die nicht weiter wissen. Und ich möchte dir jedes Herz hinlegen, was hier drinnen ist. Erbarm du dich über jedes Herz. Dort, wo du schon lebst, heilige und reinige es. Und dort, wo du noch nicht drin bist, schenk, dass derjenige oder diejenige die Herzenstür aufmacht. damit du endlich deinen Frieden und deine Geborgenheit und deine Perspektive über den Tod hinaus hineinlegen kannst in diesen Menschen. Herr Jesus, wir beten dich an, du bist der Lebendige. Und wenn unsere letzte Stunde kommt, dann dürfen wir wissen, dass der Tod vor uns weichen muss. Er darf uns nicht mehr beißen, wenn ich das so sagen darf, weil du ihn besiegt hast. Und Herr, wir möchten heute an diesem Tag besonders danken für all unsere Verstorbenen, die schon bei dir sind. Wir gönnen ihnen das, Herr, auch wenn sie uns unglaublich fehlen. Aber wir werden sie bald wiedersehen, vielleicht schneller, als wir denken. Und wir danken dir, dass sie bei dir in besten Händen sind. Und wir möchten dir auch mal danken für all die Zeit, die wir mit unseren Lieben haben durften. Für all das viele Gutes, was sie uns auch getan haben. Und danke, Herr, dass sie jetzt vollendet sind bei dir. Bildschön, quicklebendig. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir uns alle oben wiedersehen bei dir.